Hani. Das Glaubensfeuer am Brennen behalten. Das ist der Titel, den ich gewählt habe für meine Predigt heute Morgen. Es ist lang her, seit ich da vorne war, habe mich gefreut, aber es hat mich auch wieder neu gestresst. Das ist immer ein bisschen beides der Fall. Ich habe einen Text gewählt, oder der Text hat zu mir gefunden, ich muss vielleicht so sagen, aus einem von den Paulusbriefen, aus dem 2. Timotheus 1, die ersten Verse, die Verse 1 bis 8, und ich möchte euch den Text zum Anfang lesen. Paulus, Apostel Christi, Apostel Jesu Christi, an seinen Mitarbeiter Timotheus. Ich schreibe dir als Apostel, der von Gott damit beauftragt ist, das Leben zu verkünden, das Gott selbst uns versprochen hat und das er uns durch Jesus Christus schenkt. Dir, Timotheus, meinem geliebten Sohn, wünsche ich Gnade und Barmherzigkeit und Frieden von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, unserem Herrn. Jedes Mal, wenn ich bete, bei Tag und bei Nacht, denke ich auch an dich und bin dann immer voller Dank gegenüber Gott, dem ich, wie schon meine Vorfahren, mit reinem Gewissen diene. Und wenn ich daran zurückdenke, wie du bei unserem Abschied geweint hast, sehne ich mich danach, dich wiederzusehen. Was wäre das für eine Freude? Voller Dankbarkeit erinnere ich mich an deinen Glauben, der so völlig frei ist von jeder Heuchelei. Es ist derselbe Glaube, der bereits deine Mutter Lois und deine Großmutter Lois und deine Mutter Eunike erfüllte. Und auch in dir, davon bin ich überzeugt, ist dieser Glaube lebendig. Aus diesem Grund erinnere ich dich an die Gabe, die Gott dir in seiner Gnade geschenkt hat, als ich dir die Hände auflegte. Lass sie zur vollen Entfaltung kommen. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Bekenne dich daher ohne Scheu zu unserem Herrn und schäme dich auch nicht, zu mir zu stehen, nur weil ich ein Gefangener bin. Ich bin es ja um seinetwillen. Sei vielmehr auch du bereit, für das Evangelium zu leiden. Gott wird dir die nötige Kraft geben. Ich möchte euch zuerst einen kleinen Überblick geben zu dieser Stelle oder einfach zu dem Timotheusbrief. Es ist der 2., das heisst, es sind 2 Timotheusbriefe, die Paulus den Timotheus adressiert hat. Und zugleich ist der 2. Timotheusbrief der letzte Brief, den Paulus geschrieben hat. Abgefasst ungefähr 66 nach Christus, und zwar in Rom. Der Timotheus, der ist Zögling, könnte man sagen, von Paulus. Er war lange Reisebegleiter, auch ein Glaubensgefährte. Und ich würde sogar so weit gehen, sagen, dass die Männer eine Freundschaft miteinander verbunden haben. Sie waren manches Jahr miteinander unterwegs gewesen. Ein kleines Detail, Timotheus, da ist der Name ein bisschen Programm. Das heisst, Timotheus heisst fürchte Gott. Und Angst ist im Leben von Timotheus wirklich ein Thema gewesen. Nicht nur Gottesfurcht, wir werden noch darauf zu reden kommen. Für Paulus gilt da, wo er diesen Brief abfasst, dass er in der finalen Phase ist von seiner Gefangenschaft in Rom. Das heisst, seine Vollstreckung vom Todesurteil steht bevor. Er ist noch kurz vor dem Ende von seinem Leben. Und der Brief, den er hier verfasst, ist eine Art auch ein Vermächtnis, das er weitergibt. In diesem Brief sind verschiedene Aspekte im Vordergrund. Einerseits wird zum Ausdruck gebracht, wie innerlich verbunden der Paulus mit dem Timotheus ist, wie nah die beiden Männer miteinander unterwegs waren. Dann kommt auch ein Bitt vor, nämlich, dass er bittet den Timotheus, komm doch noch einmal auf Rom, schau, dass du es noch schaffst, mich noch einmal im Gefängnis zu besuchen. Dann ist aber ein grosser Teil von dem Brief Auferbauung, Ermutigung und Stärkung von dem geistlichen Sohn, wie er ihn nennt. Und das ist besonders eindrücklich, finde ich, weil der Paulus selber ja in einer ziemlich desolaten Situation ist. Und irgendwie findet er in diesem Kerker gleich die Kraft und die Sicht, um den Timotheus zu aufbauen. Eigentlich ist es auch eine Art wie eine Stabübergabe, die hier passiert in diesem Brief. Eine Stabübergabe von Paulus an Timotheus im Angesicht der bevorstehenden Hinrichtung. Wenn wir schauen, wo der Timotheus vorkommt, dann können wir im Alten Testament lange Ausschau halten, weil dort kommt er nicht vor. Der Timotheus ist ein neutestamentlicher Zeuge. Und ihr seht hier in dieser Grafik, in dieser Skala der verschiedenen neutestamentlichen Bücher, wo der Timotheus überall Erwähnung findet. Und ihr seht, am meisten ist das in der Apostelgeschichte, wo eben die Heidenmission anfängt, Paulus der auch unterwegs ist und darin begleitet, aber auch in verschiedenen Briefen, natürlich in den Timotheusbriefen, aber auch in anderen Schreiben, wird er als Begleiter von Paulus und als Adressat ein Stück weit auch immer wieder erwähnt. Aus diesen verschiedenen Passagen bekommen wir auch ein bisschen etwas mit über das Leben von Timotheus. Und das habe ich sehr spannend gefunden. Ich habe irgendwie mir noch gar nicht überlegt im Vorfeld, dass ja das wirklich ein Mensch war, der Timotheus. Wir reden immer vom 1. Timotheusbrief, vom 2. Timotheusbrief. Aber dass das ja ein Mensch aus Fleisch und Blut war, dass er eine eigene Geschichte hatte, dass er eben ein Mitarbeiter war von Paulus, das war mir gar nicht so präsent gewesen. Und der Timotheus ist mir jetzt durch die Vorbereitung von dieser Predigt fast ein bisschen ans Herz gewachsen und hat vor allem so wie ein 3D-Format bekommen. Wir erfahren von ihm, dass er Eltern hat, die aus verschiedenen Kulturen kommen. Der Vater, ein Griech, nicht gläubig, nicht im christlichen Glauben unterwegs. Mutter, eine jüdische Christin und offenbar schon die Grossmutter war jüdische Christin gewesen. Wir können uns vorstellen, dass in dieser Familienkonstellation die ein oder andere Spannung hat gegeben, so wie wir es vorhin von der Eva auch gehört haben. Wenn die Familie vielleicht nicht einverstanden war oder der Vater nicht nur Freude hatte an dem Glauben, wo da seine Leute plötzlich nachgehen. Wir wissen es nicht. Was wir aber wissen, ist, dass der Paulus und der Timotheus in Lystra aufeinandertreffen. Der Paulus kommt in das Städtchen oder in das Dorf und wird aufmerksam auf den Timotheus, das ist im Jahr 50 nach Christus. Und der Timotheus, der ist deutlich jünger als der Paulus, er ist auch noch relativ frisch im Glauben, aber es passiert da etwas Wichtiges, nämlich der Paulus sieht das Potenzial von dem jungen Mann, er gewinnt ihn offenbar lieb und er beruft ihn in Dienst, dass er doch ihm mit ihm begleiten soll. Und dann passiert noch etwas ganz Spezielles. In diesem Bewerbungsverfahren musste Timotheus nämlich sich noch beschneiden, weil er eben einen Vater hat, der griechisch war, ist er nicht wie alle Juden sonst beschnitten gewesen. Und der Paulus hatte ein bisschen Angst gehabt, dass wenn der Timotheus mit ihm unterwegs ist und das wird ein Thema, dass der nicht beschnitten ist, dann könnte das Unruhe stiften. Darum haben sie ihn kurzerhand noch beschnitten. Das ist so ein kleines Detail, das ich aber auch spannend fand. Dann ist er mit auf die Missionsreise mit dem Paulus auf diverse Reisen dabei gewesen. Und er hat selber auch erlebt, dass er in Gefangenschaft gekommen ist. Wir wissen von ihm, dass er 97 nach Christus, also fast 50 Jahre, nachdem er den Paulus getroffen hat, nachher der Tod vom Märtyrer ist gestorben. Was auch noch ein Detail ist, der Timotheus scheint nicht gerade so wahnsinnig robust zu sein, sondern körperlich eher angeschlagen und vor allem mit viel Selbst- und Glaubenszweifel kämpfend. Ich habe euch hier ein paar Stellen rausgesucht, die deutlich machen aus verschiedenen Briefen, die die Sachen so unterstreichen, die ich jetzt hier beschrieben habe. Zum Beispiel im Hebräer 13, 23 wird eben von dieser Gefangenschaft indirekt geredet, wenn der Paulus sagt, der Hebräer, wisst ihr schon, dass unser Bruder Timotheus freigelassen worden ist. Wenn er rechtzeitig bei mir eintrifft, werden wir euch gemeinsam besuchen. Oder dann wird Timotheus im 1. Timotheusbrief selber angesprochen, weil er eben offenbar Hemmungen hatte und das Gefühl hatte, die Schuhe seien zu gross für ihn. Und dann sagte Paulus ihm, Timotheus, niemand hat das Recht, auf dich herabzusehen, nur weil du noch jung bist. Oder im 1. Timotheus 5, da kommt jetzt nicht ein seelsorgerlicher Rat, sondern etwas ganz Praktisches, eher Medizinisches, wo man sieht, dass der Paulus sehr ganzheitlichen Blick hatte auf seine Mitarbeiter. Da sagt er nämlich, übrigens sollst du nicht immer nur Wasser trinken. Nimm ab und zu auch etwas Wein wegen deines Magens und weil du dich so häufig schwach fühlst. Und dann noch der letzte Ausschnitt aus dem 1. Korintherbrief 16,10, wo der Paulus die Gemeinde sensibilisieren will für den jungen Mann, der da kommt und der vielleicht nicht so selbstbewusst ist, und ihnen schreibt: Wenn aber Timotheus kommt, seht zu, dass er sich vor euch nicht fürchten muss, denn er wirkt wie ich am Werk des Herrn. Ich denke, es geht euch ähnlich, wie es mir gegangen ist. Mit diesen Hintergrundinformationen kommt der Mann ein Gesicht über und wird plötzlich deutlich, dass er uns vielleicht ein bisschen näher ist, als wir zuerst gedacht haben. Noch ein paar Gedanken zu diesen beiden Briefen. Der 1. Timotheusbrief, der 6 Kapitel umfasst, der richtet sich, würde ich jetzt mal so zusammenfassen, vor allem an Timotheus als Gemeindeleiter. Das wird deutlich, wenn man den Inhalt anschaut, was da Themen sind, die Paulus anspricht. Da geht es um die Definition des Gesetzes, um die rechte Lehre, es geht um die Aufforderung zum Gebet, die Rolle von Mann und Frau im Gottesdienst. Gemäss Paulus sollte ich jetzt hier eigentlich nicht predigen, aber das ist eine Klammerbemerkung. Kriterien für Gemeindeleiter und Diakone, als Frau meine ich. Warnung vor falschen Lehren, Regeln für die Seelsorge werden hier durchgegeben. Aber dann geht es auch um ganz praktische Sachen, wie die Versorgung der Witwe und wer da was zu gut hat. Recht und Pflicht der Ältesten. Also der 1. Timotheusbrief, der sich an den Timotheus richtet, hat vor allem viele Anweisungen: Hey, als Gemeindeleiter, tu das und das und das beachten. Und im 2. Timotheusbrief hat es natürlich auch solche Aspekte drin, aber wenn ihr den lest, der ist recht kurz, nur 4 Kapitel. Dort wird viel mehr deutlich, dass es dem Paulus ein seelsorgerliches Anliegen ist, den Timotheus eben zu unterstützen. Er bekundet seine Zuneigung zum Timotheus. Ich finde es mega herzig, wenn er dort am Anfang sagt: Wenn ich mich an deine Tränen erinnere, dann hoffe ich so fest, dass wir uns noch mal wieder sehen. Also da ist Zuneigung da, da ist eine Beziehung da. Dann tut Paulus ihn auffordern, die Gabe, die er bekommen hat, neu zu erwecken und neu zu entfalten. Da können wir noch darauf zu reden. Er erinnert ihn an den Geist von der Kraft, von der Liebe und von der Besonnenheit, die Gott schenkt. Er ermutigt ihn, sich zum Evangelium zu bekennen und nicht Scham zu empfinden. Er will sein Gottvertrauen und seine Zuversicht fördern, zumindest im Leiden innen, ihn ermahnen und ihm Wegweisung geben. Und was immer wieder kommt an mehreren Stellen ist: Kämpf den guten Kampf. Ich bin nicht so sicher, wie toll, dass ich das Bild finde, aber es scheint dazu zu gehören, zum Glauben, kämpfen. Und dann überhaupt Ermutigung zu einem gottgefälligen Leben. Das ist so der Schwerpunkt, der in dem 2. Timotheusbrief vorkommt. Und ich möchte jetzt dort 3 Verse aus unserem Abschnitt noch ein bisschen näher anschauen. Der 1. Vers ist 2. Timotheus 1, 6. Da lesen wir: Aus diesem Grund, sagt Paulus, erinnere ich dich an die Gabe, die Gott dir in seiner Gnade geschenkt hat, als ich dir die Hände auflegte. Lass sie zur vollen Entfaltung kommen. Das ist jetzt in der neuen Genfer Übersetzung so formuliert. Der Luther sagt es ein bisschen anders. Aus diesem Grund erinnere ich dich daran, dass du erweckest die Gabe Gottes, die in dir ist, durch die Auflegung meiner Hände. Oder in der Zürcher Bibel lesen wir: Aus diesem Grund rufe ich dir ins Gedächtnis, und dann kommt das Bild vom Feuer. Lass das Feuer der Gabe Gottes, die durch die Auflegung meiner Hände doch in dir ist, wieder brennen. An Paulus sein Anliegen ist, am Timotheus zu sagen: Erweck die Gabe wieder. Was ist gemeint mit dem? Der Timotheus ist berufen worden, er hat den Dienst bekommen als Hirte und als Lehrer. Und zum Zeitpunkt von dem Schreiben ist er tatsächlich Gemeindeleiter in Ephesus. Jetzt scheint Paulus gemerkt zu haben, dass er mit dieser Berufung ein bisschen am Hadern ist. Ich weiss nicht, ob der Timotheus ihm auch Briefe geschrieben hat ins Gefängnis. Es kann gut sein, dass er durch das mitbekommen hat. Es könnte aber auch einfach sein, dass er in der Fürbitte, wo der Paulus sagt, Tag und Nacht, immer wieder am Betten, ist wahrscheinlich auch eher eine schlaflose Geschichte, wenn man im Kerker ist, dass er den Timotheus im Gebet vor Gott bringt. Vielleicht hat er auch einfach im Gebet gemerkt, dass es dem jungen Menschen nicht so gut geht. Auf jeden Fall sagt er, pass auf, dass dein geistliche Feuer nicht verlischt. Und das Bild, das hier gebraucht wird, in dem Erwecken, die Gabe erwecken, das ist das Bild vom Feuer anfachen. Aber auch das Bild vom Toten auferwecken. Also ganz ein starker Ausdruck. Es ist das Bild der Wiederbelebung. Und das sagt Paulus, das ist nötig. Timotheus, du hast eine Totenauferweckung oder dein Glaube hat eine Totenauferweckung nötig. Dein Glaube, dein Glaubensfeuer ist am Serbeln, da braucht es neuen Sauerstoff. Und dann kommt der zweite Aspekt rein, weil man kann sich ja fragen, warum ist denn der Timotheus an dem Ort, wo er ist? Warum hat er überhaupt das neue Feuer anfachen nötig? Und da kommt der zweite Teil, nämlich Timotheus, 2. Timotheus 1,7, wo der Paulus nachher sagt, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Beim Luther heißt es nicht einen Geist der Furcht und in der Zürcher Bibel einen Geist der Verzagtheit. Furcht, Angst, Verzagtheit, wir können auch Entmutigung noch hineinbringen. Nicht das soll der Geist sein, wo der Timotheus offenbar jetzt im Moment bestimmt, sondern der Paulus appelliert, dass er sich wieder auf den Geist besinnen soll, der von Gott kommt, der Geist von der Kraft, von der Liebe und von der Besonnenheit. Was waren die Quellen für die Verzagtheit des Timotheus? Und auch hier wieder, denke ich, können wir ihn als Gemeindeleiter anschauen und als Mensch und Glaubende. Als Gemeindeleiter hat Timotheus sich das vielleicht ein bisschen anders vorgestellt. Da wird man betraut mit so einer wichtigen Aufgabe, wo einem eben eine Schuhnummer zu gross vielleicht erscheint. Und dann ist die Gemeinde so etwas von widerspenstig. Es ist überhaupt nicht, also wir müssten mal Thomas und Jost fragen, wie es ihnen so mit uns als Gemeinde geht. Aber ich gehe mal davon aus, wir sind braver als die Leute in Ephesus gewesen sind. Weil wenn wir da lesen, was der Timotheus alles hat sich müssen damit auseinandersetzen, dann wird deutlich, dass er ein bisschen ernüchtert war als Hirte. Da ist die Rede von Irrlehr, Heuchelei, Lügen innerhalb der Gemeinde. Er hat miterlebt, dass gläubige Schiffbruch erlitten haben. Es ist die Rede von fehlender Gebetsmotivation, dass ein Fokus ist auf Äußerlichkeiten, statt dass es ums Wesentliche ging. Es hat eben viele Rollenfragen gegeben und Streitigkeiten. Und Liebe zum Geld war auch dort ein grosses Thema. Klingt nicht so wahnsinnig attraktiv, oder? Mit diesen Sachen musste er sich umschlagen, als doch relativ junger Mann. Und dann ist der Timotheus als Mensch und Glaubender eben auch herausgefordert. Der Geist von der Ängstlichkeit, von der Verzagtheit, der ist vielleicht auch genährt worden. Einerseits eben durch die Verantwortungslast als Gemeindeleiter, aber dann sicher auch, weil er sich so viele Sorgen hat gemacht, um Paulus Angst hatte um das Leben von seinem Freund und das vielleicht auch mit dieser ganzen Glaubensgeschichte nicht so gut hat unter einen Hut gebracht. Der letzte Punkt, der mir eben immer wieder so ein bisschen aufgeleuchtet ist, ich habe das Gefühl, der Timotheus war auch der, der jetzt nicht der geborene Leiter war, nicht so der geborene, der an der Front ist und sichtbar ist, sondern er hat eben mit vielen eigenen Sachen auch zu kämpfen gehabt, mit persönlichen Schwächen, vielleicht auch mit einer körperlichen Anfälligkeit, darum Wein trinken. Grenzen und Nöte waren das Thema beim Timotheus und das hat ihn verzagt werden. Der Geist der Angst im Gegensatz zum Geist der Kraft, der Liebe und Besonnenheit, die Gegenüberstellung, das, was irgendwie menschlich so naheliegend ist und was durch die Umstände auch immer wieder gefördert wird, und auf der anderen Seite aber das, was Gott eigentlich möchte in unser Leben hineinlegen, das wird in einer alttestamentlichen Geschichte auch nochmal ganz spannend beleuchtet. Und zwar mögt ihr euch sicher erinnern an das Volk Israel, wo ja von Gott durch Mose ist von Ägypten rausgeführt wurde, aus der Sklaverei befreit wurde. Das war ja ein riesen Befreiungsschlag, ein Durchbruch. Und die hatten sicher sehr viel Optimismus im ersten Moment und das Gefühl, jetzt wird es wirklich gut. Und Gott führt sie in die Wüste und dann geht es erst los. Oder die Schwierigkeiten, die dann kommen, dort zieht sich der Geist von der Verzagtheit, von der Furcht durchs Band weg, durch die ganze Wüstenreise durch. Da wird immer wieder gemurrt, da ist immer wieder, sind sie beeindruckt von all dem, was nicht läuft, was nicht gut ist. Und eine spezielle Stelle im 4. Mose 13 ist kurz vor der Landnahme, bevor sie in Kanaan einrücken, kann ich mal sagen, passt eigentlich schon, bevor sie das Land einnehmen, tut Mose von jedem Stamm einen Mann schicken, 12 Kundschafter, die das Land anschauen sollen, rekognoszieren. Die sollen auskundschaften, was das Volk Israel dort erwartet. Und was passiert? Die kommen dort hin, sehen all die Schätze und Milch und Honig, die fließt, aber sie sehen auch, das hat Riesen dort, das sind mega kriegerische Völker. Und wo sie zurückkommen, haben 10 von ihnen den Gag in den Hosen, könnte man sagen. Die sind beeindruckt worden von dem, was sie gesehen haben, von dem, was unüberwindlich hat geschonnen, von dem, wo sie sich unterlegen haben gefühlt. Und es heisst da in dieser Grafik, das ist übrigens ein Ausschnitt aus einem Bibelprojekt, wo so biblische Bücher illustriert und so darstellt und Videos macht. Wenn euch das interessiert, kommt auf mich zu. Das ist eine super Art, um die Bücher kennenzulernen. Dort habe ich das entnommen. Und wo sie zurückkommen, sagen die Kundschafter eben, es geht gar nicht, müssen wir vergessen, das ist viel zu gefährlich, in diesem Land werden wir untergehen. Und die einzigen zwei, die ein anderes Urteil fällen, sind der Kaleb und der Josua. Und sie sind genau die, die für den Geist vor Kraft, vor Liebe und vor Besonnenheit stehen. Weil sie haben das alles auch gesehen und sie reden nicht schön. Da gibt es Schwierigkeiten und Herausforderungen, aber sie sagen, Gott wird mit uns sein und er wird uns retten und vor allem ist er treu, er wird seine Versprechen halten. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und darum sagt der Paulus da zu unserem Timotheus, lass die Gabe, die Gott dir geschenkt hat, nicht ungenutzt, Timotheus. Üb die drinnen und setz sie um. Erfüll die Auftrag in Treue und Hingabe. Leb mutig deine Berufung als Hirt und als Lehrer. Weisst du, ich verstehe gut, dass dich die Leitung dieser Gemeinde in Ephesus immer wieder überfordert. Es ist menschlich, dass du dich müde fühlst, ernüchtert und entmutigt. Gib aber nicht auf. Die Glaube ist nur noch ein vor sich hin glimmendes Feuer. Er hat dringend eine Sauerstoffzufuhr nötig. Entfach die Glaube neu. Lass dich nicht lähmen von deinen Zweifeln. Bis nicht verzagt angesichts von Schwierigkeiten und ungelösten Fragen. Kämpfe gehören zum Glauben dazu. Du aber gehörst Gott. Und sein Geist ist ein Geist von der Kraft, von der Liebe und der Besonnenheit. Was hat das Thema mit dieser Gabe und mit dem Geist von der Kraft, von der Liebe, von der Besonnenheit mit unserem Leben zu tun? Ich habe 3 Fragen mitgebracht, die ich euch einen Moment Zeit geben, um über das nachzudenken. Wie ist das bei dir? Welche dir von Gott geschenkte Gabe liegt vielleicht im Moment brach. Die wenigsten von uns sind berufen zur Gemeindeleitung, einige schon. Aber wir haben alle, wir haben auch vor 2 Wochen mit Thomas das Thema von der Berufung, von der Gabe gehabt. Wir alle haben etwas bekommen von Gott. Wir haben Gaben bekommen. Welche Gabe von dir, die Gott dir geschenkt hat, liegt vielleicht im Moment brach und sollte neu erweckt werden? Braucht so eine Totenauferweckung? 2. Frage, wo fühlst du dich in deinen Aufgaben vielleicht überfordert im Moment? Wo spürst du auch, dass die Verzagtheit an dir nagt? Wo bist du entmutigt, ängstlich und verzagt? Das ist dann die 3. Frage. Ich werde euch einen kleinen Moment geben, um das auf euch zu wirken. möchte ich noch weitergehen im Text und noch einen dritten Vers mit euch anschauen. 2. Timotheus 1, 8. Da kommt noch eine weitere Dimension drin, ein weiteres Anliegen von Paulus, das er dem Timotheus ans Herz legt. Bekenne dich daher ohne Scheu zu unserem Herrn und schäme dich auch nicht, zu mir zu stehen, nur weil ich ein Gefangener bin. Ich bin es ja um seinetwillen. Sei vielmehr auch du bereit, für das Evangelium zu leiden. Gott wird dir die nötige Kraft geben. Schäm dich nicht, sagte Paulus. Der Timotheus scheint sich offenbar schwer zu tun mit seiner Situation. Vielleicht auch schwer zu tun mit der Gemeindesituation, schwer zu tun damit, dass sein Freund im Gefängnis ist, schwer zu tun damit, dass die Verbreitung des Evangeliums so harzig ist und überhaupt nicht ohne Hindernis. So hat er sich den Weg mit Gott wahrscheinlich nicht unbedingt vorgestellt. Aber Paulus sagt, schäm dich nicht, stell das nicht in Frage. Und schäm dich nicht weder für Gott, für das Evangelium und auch nicht für mich, wenn ich jetzt hier im Gefängnis bin und es eigentlich gar nicht gut aussieht. Das ist nicht so eine gute Werbung eigentlich. Aber schäm dich nicht. Was ist gemeint mit dem Wort schämen? Ich würde sagen, es hat damit zu tun, dass wir auf Abstand gehen, dass wir uns distanzieren, weil es eben vielleicht peinlich ist, weil wir nicht wollen, identifiziert werden. Das ist das Zweite, dass wir uns nämlich nicht mehr identifizieren mit dem Glauben, mit dieser Gemeinde, mit anderen Aspekten. Und dass in dem halt auch so die Wurzeln ist vom Untreuwerden. In dem auf Distanz gehen, nicht mehr sich identifizieren, ist ein neuer Schritt noch auch zum Untreuwerden. Und da sagt Paulus zum Timotheus, lass, ich weiss, dass du oft haderisch mit deiner Situation. Du hast dir das Leben mit Jesus wahrscheinlich einfacher vorgestellt. Und ich stimme dir zu, das Evangelium ist manchmal schwer zu begreifen. Und der Glaube hat definitiv seinen Preis. Aber vergiss nicht, Timotheus, dass dieser Preis im Vergleich zu dem, was du bekommen hast, was du gewonnen hast, ein Klacks ist. Gott hat dich erlöst. Er hat dich berufen und an dir eine unermessliche Gnade erwiesen. Darum schäm dich nicht. Versteck dich nicht. Bleib treu. Stand kompromisslos auf der Seite von Jesus. Und ja, ertrag, wie ich, das Leiden, das vielleicht manchmal damit verbunden ist. Timotheus, der Glaube ist keine einmalige Entscheidung. Du musst die ein Leben lang einüben. Und auch hier nochmal der Fokus auf uns, der Transfer zu uns, zu unserem Leben, zu unserem Unterwegssein mit Jesus. Wie ist es bei dir? Wo fällt es dir schwer, zu Jesus zu stehen? Wo bist du vielleicht in letzter Zeit auf Abstand gegangen? Vielleicht auch auf Sicherheitsabstand, weil Verletzungen passiert sind. Wo hast du vielleicht einen Rückwärtsgang drin im Glauben? Aus Enttäuschungen raus? Oder wo leidest du am Glauben? Wir haben vorhin von dieser Eva gehört, die auf ihre Familie muss eigentlich verzichten muss, weil sie jetzt Jesus nachfolgt. Solche Sachen gibt es vielleicht in unseren Breitengraden auch. Sonst haben wir nicht so viel mit Verfolgung direkt zu tun, auch in der Schweiz. Wir müssen nicht den Märtyrertod fürchten. Und doch, denke ich, ist das Leiden am Glauben auch in unserem Leben manchmal ein Thema. Mir geht es oft so, dass ich es einfach so schwer unter einen Hut bringe, das, was Jesus einerseits verspricht, eben auch an Heilung und so weiter, und die Realität, die aber manchmal so eine andere ist. Und dass das Rezept von es richtig machen und dann gibt es ein Ergebnis, dass das eben in der Regel nicht aufgeht. Und dass ich dort eine Spannung erlebe. Das kann mich immer wieder leidend machen am Glauben, die Diskrepanz, wenn wir Gott nicht verstehen. Ich möchte euch auch hier einen Moment Zeit geben, um diese Fragen zu bewegen. wenn man sich mit so einem Thema auseinandersetzt, eine Bibelstelle so auf Herz und Nieren prüft und viel nachliest und so, dann ist ja immer die grosse Frage, was bleibt unter dem Strich? Was ist das, was schlussendlich die Essenz ist? Und für mich bin ich zu folgendem Schluss gekommen mit dieser Stelle aus 2. Timotheus 1. Ich habe gelernt, was zum Glauben dazugehört. Lebendigkeit, Befähigung, Klarheit, Antworten, Gewissheit, Überzeugung, Hoffnung, Sieg und Glück. Das auch, aber eben nicht nur. Zum Glauben dazu, und das wird in der Geschichte von Timotheus, in der Geschichte von Paulus überdeutlich, zum Glauben dazu gehört eben auch Müdigkeit, Überforderung, Unverständnis, dass wir Gott nicht verstehen, Fragen, Zweifel, Scham, Momente, wo wir das Gefühl haben, wir müssen Gott fast rechtfertigen, Entmutigung, Kampf und Leiden in der einen oder anderen Art. Und darum glaube ich, dass der Brief von Paulus an Timotheus indirekt auch ein Brief an uns alle ist. Wir bekommen hier eine Einladung, die gleichzeitig auch ein Auftrag ist. Die Einladung und der Auftrag, das Glaubensfeuer am Brennen zu behalten. Der Roman und ich, wir haben daheim einen Schwedenofen. Das war bei uns in der Wohnungsauswahl wesentlich, weil wir so gerne feuern. Fast das ganze Jahr sind wir am Feuern. Und was braucht es, damit das Feuer wirklich brennt? Es braucht eigentlich drei Sachen. Es braucht Sauerstoff. Es braucht Holz. Und zwar Holz, dass man es auflädt, aber vor allem auch, dass man nachher Holz nachlädt, wenn es runterbrennt ist. Und für mich ist das ein sehr gutes Sinnbild, auch für unser Glaubensfeuer, für unser Unterwegssein mit Gott. Für das es kann brennen und dass es brennend bleibt, braucht es den Sauerstoff. Ich kann die Klappen auftun, dass eben Frischluft zukommt, Sauerstoff zukommt. Und das ist für mich so sinnbildlich die Sehnsucht oder auch die Suche nach Gott, dass wir in Beziehung bleiben mit ihm. Auch manchmal in unseren Fragen und in unserem Nicht-Verstehen, in unserem Kämpfen mit ihm, aber in Beziehung bleiben, offen bleiben gegen oben. Und dann natürlich Holz auflegen, das ist auch ein wichtiger Punkt. Das kann alles sein, was uns in unserem Glaubensleben, in unserer Glaubenspraxis stärkt und uns näher zu Gott führt. Stille, aber vielleicht auch in die Natur gehen. Das Wort von Gott, die Bibel, Gemeinschaft miteinander, das Gebet, der Dienst, überall dort, wo Gott uns eingesetzt hat. Wenn wir das tun, wenn wir das pflegen, dann ist es wie Holz auflegen auf das Feuer. Gleichzeitig, wenn wir nur das machen, wenn wir nur Holz auflegen, nur liefern, nur leisten, um gut dastehen vor Gott und vor Menschen, wenn aber die Beziehung zu Gott nicht erschlossen ist, dann erstickt das Feuer auch trotz vielen Holz. Und der dritte Aspekt ist Holz nachlegen. Bei uns ist zwischen dem Sofa und dem Schwedenofen, wo nebenan das Holzgestell ist, sind es ungefähr, ich habe es nicht gemessen, 2,5 Meter, würde ich sagen. Das Problem ist immer, wer macht den Weg vom Sofa zum Holzregal zum Auflegen, oder? Weil man hockt ja gerade so bequem auf dem Sofa. Heisst es du oder ich? Du bist dran. Holz auflegen ist manchmal nicht ganz bequem. Da müssen wir in Bewegung kommen, wir müssen in Aktion treten. Da braucht es Wachsamkeit, nämlich zu sehen, wenn die Flammen langsam am Abgehen sind. Es braucht eine Entschlossenheit, uns zu bewegen, initiativ zu werden. Und es hängt auch eine Verantwortung dran. Gott ist mit uns in unserem Glaubensleben und er wacht auch über unserem Glaubensleben. Mit dem werde ich auch abschließen. Aber wir haben tatsächlich auch eine eigene Verantwortung. Der Paulus sagt am Timotheus, erwecke neu die Gabe. Das heisst, du bist gefragt, du hast mit einen Auftrag, du hast eine Mitverantwortung. Zweiter Aspekt noch. Das Glaubensfeuer am Brennen behalten, als erstes dann den Geist von der Kraft, von der Liebe und Besonnenheit nähren. Und das ist noch mal ein bisschen schwierig, oder? Wie macht man denn das? Man kann schon den Geist nicht so recht greifen und ja, wie tut man den installieren? Es wäre eben schön, wenn es so eine einfache Rechnung gäbe, oder? Wenn man drücken könnte und dann wäre er da. Ich habe mir überlegt, eigentlich geht es mehr einfach darum, uns immer wieder auszustrecken. Darum zu bitten um den Geist. Dann aber auch damit zu rechnen. Weil Gott uns den zusichert. Und der Heilige Geist lebt in uns und kann uns auch führen und leiten und uns ermutigen. Und dann darauf aufbauen, mit dem Geist rechnen und darauf aufbauen, mit Gott unterwegs sein. Ich möchte schließen noch mit dem letzten Vers vom Hebräerbrief, Hebräer 12, 2, wo Paulus sagt, dabei wollen wir nicht nach links oder rechts schauen, sondern allein auf Jesus. Er hat uns den Glauben geschenkt und wird ihn bewahren, bis wir am Ziel sind. Dabei wollen wir nicht nach links oder rechts schauen, sondern allein auf Jesus. Er hat uns den Glauben geschenkt und wird ihn bewahren, bis wir am Ziel sind. In der Luther-Übersetzung wird der Begriff benutzt, Jesus als Anfänger und Vollender des Glaubens. Und ich finde es schön, wie es hier in der Neuer Genfer Übersetzung umschrieben ist. Er, der uns den Glauben geschenkt hat, Anfänger des Glaubens, wird ihn bewahren, bis wir am Ziel sind. Das ist die Vollendung vom Glauben. Und in dieser Klammer dürfen wir unterwegs sein. In dieser Klammer dürfen wir unseren Teil der Verantwortung ernst nehmen und dürfen uns üben, das Glaubensfeuer am Brennen zu behalten und den Geist der Kraft, der Liebe und Besonnenheit zu nähren. Ich bete noch. Jesus, danke, dass du Anfänger und Vollender bist von unserem Glauben. Und dass wir das Geheimnis zum Glauben kommen, das Geheimnis von im Glauben bleiben, treu können sein und das Geheimnis, den Glauben zu vollenden, dass wir das Geheimnis nicht erfassen müssen, nicht lösen müssen, sondern dass wir gehalten sind von dem Bogen, dass du Anfänger und Vollender bist. Und du weißt, was die Predigt jetzt alles in uns angetippt hat. Du siehst jedes Einzelne, du siehst Gaben, die brach liegen in unserer Mitte, wo Menschen vielleicht aus Ernüchterung oder aus Verletzungen raus oder aus fehlendem Selbstvertrauen ihr Licht unter den Chef ausstellen und Sachen vielleicht losgelassen haben, die gar nicht das Ziel waren. Bitte, dass du dort, wo das der Fall ist, Mut gibst, Gaben neu zu erwecken, Gaben neues Leben einzuhauchen. Ich möchte aber vor allem auch bitten, dass überall dort, wo wir mit dem Geist von der Furcht, mit dem Geist von der Verzagtheit zu kämpfen haben, wo wir entmutigt sind, wo die Fragen erdrückend sind und wo wir irgendwie das Gefühl haben, wir können gar nicht mehr, wir sind alles andere als Glaubenshelden, dass du dort neu reinkommst, heilsam reinkommst, mit deinem Geist von der Kraft, von der Liebe und Besonnenheit, dass du uns neues Leben, auch neues Glaubensleben dort einhauchst. Und danke, dass du auch weißt, dort, wo wir uns manchmal genieren oder wo wir ja, manchmal selber zu wenig überzeugt sind vom Evangelium oder wie das alles funktioniert und vielleicht auch Scham empfinden, zurückkrebsen im Glauben, auf Distanz gehen, ruf du uns neu. Hol du uns neu in Gemeinschaft und an deine Seite und hilf du uns dort, wo Glauben tatsächlich auch Leiden bedeutet, wo wir uns manchmal an dir auch Zähne ausbeissen, wo wir uns gerne manchmal einen einfacheren Weg wünschen würden. Bitte dich, dass du uns Ausdauer gibst, dass du uns auch immer wieder ermutigst und dass wir einfach dich nicht aus den Augen verlieren, sondern wirklich auf dich schauen, weder links noch rechts. Amen.